Fidelity, der HiFi-Podcast mit Carsten Barnbeck und Frank Lechtenberg.
Herzlich willkommen zum Fidelity-Podcast Ausgabe 16. Ich bin Frank Lechtenberg und mir zugeschaltet wie immer mein Chefredakteur Carsten Barnbeck. Hi Carsten.
Hallihallo.
Wir haben wie immer zu Beginn unserer, ja, Stunde ist es ja in der Regel, einen kleinen Überblick über das, was in der neuen Ausgabe 76 des Fidelity Magazins zu lesen sein wird, die jetzt in den kommenden Tagen rauskommt und dann dementsprechend bei unseren Lesern ankommt oder eben auch im Kiosk zu finden sein wird. Da gibt es schöne Analogthemen auch wieder drin. Beides ja. Mal mit T, einmal Torrens, einmal Transrotor. Der Torrens, den hatte ich mir im Vorfeld mal angeguckt, das ist der TD1600 mit dem TP160. Und das ist ein neuer Tonarm von Helmut Thiele entwickelt, der auch bei dem Referenz seine Finger mit im Spiel hat bei Torrens. Da sieht alles super klassisch aus bei diesem Plattenspieler. Ist das ein echter Klassiker jetzt schon?
Das ist eine gute Frage. Ja, ist er auf jeden Fall. Weil im Grunde genommen, ich meine, wann ist ein Klassiker ein Klassiker? Das ist ja irgendwas, ein Objekt, das ich mir ansehe und sage, ach, damals. Oder wo eben Qualitäten dahinter stehen, die absolut zeitlos sind, weil sich das Ding zu jeder Zeit in jeder Umgebung bewähren kann. Und ich glaube, für einen 1600er gilt beides, weil das auf jeden Fall der Plattenspieler aktuell im Sortiment ist. Mal neben dem Retro-Modell, dem TD-124, glaube ich, heißt der ja auch, der da geboten wird. Aber hier haben wir wirklich einen Subchassis-Player, der alles mitbringt, was Torrens. Jetzt wusste ich selber. Das hat nämlich tatsächlich die beiden Ts haben während der Produktion auch für einige Verwechslungen gesorgt, weil beide Unternehmen auch noch im selben Ort sitzen. Die sind ja beide aus Bergisch Gladbach. Mhm. Und also Torrens hat da wirklich alles zusammengebracht, was die Historie hergibt. Der Plattenspieler ist trotzdem was völlig Neues, weil natürlich die Antriebstechnologie und so weiter und so fort auf dem aktuellen Stand ist, also dem Jahr 2024 entspricht. Und der Tonarm, den du erwähnt hast, ist das eigentliche Feature, weil jeder, der sich ein bisschen mit HiFi auskennt, wird sagen, 1600, das ist doch ein alter Hut, den gab's doch vor 8 Jahren schon. Oder zumindest wurde vor 7, 8 Jahren, so muss der angekündigt worden sein. Vielleicht auch 6. Und das hat uns der Helmut Thiele letztes Jahr auf der High-End schon erzählt. Also ich rede jetzt wirklich von 2023. Ja. Dass ihn dieses Schneidmesserlager immer umgetrieben hat. Und das war wohl technisch früher nur relativ unbefriedigend umzusetzen, weil einmal die Stahlqualität nicht da war, dass man sagen konnte, ich mache da ein Schneidmesser. Also das ist ja tatsächlich, der Tonarm lagert ja in seinem Schwerpunkt auf auf einem Messer. Im Grunde genommen auf einem Messer, das im Grunde genommen, das minimalen Kontakt zum Tonarm selbst herstellt. Das Problem dabei ist, einmal ein Messer zu finden, das so hochwertig gefertigt ist, dass es eben auch nach 1000 Betriebsstunden noch scharf ist. Weil das ist, für jeden Messer gilt, je schärfer das ist, umso geringer ist der Kontaktpunkt und umso besser funktioniert alles. Mhm. Und der zweite Aspekt ist wohl gewesen, dass es nicht ganz trivial ist, ein Lager bzw. einen Tonarm, der auf einem kleinen Messerchen aufgehängt ist, in der Waage zu halten. Und da mussten sie sich ein ziemlich trickreiches Konzept von unterschiedlichsten Magneten einfallen lassen, die das Ganze in der Balance halten. Und da ist es halt heutzutage auch viel, viel einfacher mit Simulationsprogrammen zu skalieren, welcher Magnet an welcher Stelle sitzen muss. Denn man kann ja dank Neodym und künstlich hergestellten Magneten, kann man ja unterschiedlichste Magnetfeldstärken einkaufen und sich sozusagen das perfekte Tragsystem für ein Schneidmesserlager zurechtbasteln. Und das haben die an der Stelle gemacht. Und wie unser Autor zum Besten gegeben hat, funktioniert das auch superb.
Mhm. Und optisch ist das sehr klassisch, ne? Also so ein klassischer Studiotonarm, möchte ich jetzt mal sagen. Ganz vorne genau. Eben gewinkelt und du hast einen Anschluss für ein SME-Headshell. Das heißt also, da kannst du dementsprechend, wenn du da schon bewandert bist und sowas in deiner Sammlung hast, sehr schnell natürlich ein neues System anbringen. Und es hat halt diesen Profi-Touch aus dem Studio. Und also da sieht klassisch aus, ist Hightech drin, wenn man es zusammenfasst.
Auf jeden Fall. Ganz genauso kann man das, glaube ich, übers Knie brechen.
Der zweite Plattenspieler, den wir drin haben, den konnte ich auch beim Kollegen, der es geschrieben hat, hören. Das ist der Bellini in der Schiefer-Edition von Transrotor, inklusive dem großen TRA-9, es gibt ja noch den 9S von Transrotor, den Tonarm, und einem meiner Favoriten, das hatte ich, glaube ich, schon mal in einer anderen Folge gesagt, dem Figaro MC. Ich mag es einfach. Auf ja. Das, was es an Abtastungen liefert und was es an Farbigkeit liefert, ist schon mein Ding. Und der hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht beim Hören. Das kann ich so mal sagen. Und es ist ein klassisches Masselaufwerk mit der Motorsteuerung, die wir von Transrotor kennen. Auch die ist rein haptisch ja schon immer ein Spaß. Also man hat quasi diese zusätzliche Dose, wo ich meinen Motor starten kann und die Drehzahl dementsprechend einstellen kann. Ja, also das ist wirklich No-Nonsense, so würde ich es mal sagen. Und auch noch irgendwo im High-End-Segment eine realistische Preisgestaltung, was ja in den letzten Monaten, wo wir hier gesprochen haben, nicht immer der Fall war. Das finde ich, ist bei Transrotor hier, geht das in Ordnung.
Bodenständig, ja. Ich meine, er hat seinen Preis, muss man ganz klar sagen.
Ja, das aber ist kein Mitnahmeartikel.
Genau, ist handgefertigt vor Ort in Bergisch Gladbach, wie eben schon erwähnt. Mhm. Und die Schieferplatte, um die es ja eigentlich geht, weil eigentlich ist das ja eine Sonderedition, ein Sondermodell, das eben, er verdrängt ja nicht den klassischen Bellini.
Genau. Mhm.
Der bleibt weiter im Sortiment und es gibt parallel dazu den Bellini Schiefer. Das hatten wir, wer sich erinnert, wir haben da in unserem Messe-Podcast am ersten Messeabend schon drüber gesprochen, dass Transrotor dahinter, hinter den Vorhängen, hätte ich jetzt fast gesagt, aber es ist so, ganz so inoffiziell war es nicht, haben die Stimmungen eingeholt, weil es gab zwei Versionen desselben Plattenspielers, des Bellini Schiefer eben, mit glattpoliertem Schiefer und mit schroffem Schiefer. Wir waren alle vehement für den schroffen Schiefer, weil wir gesagt haben, wenn schon Schiefer, dann richtig. Und das hat sich anscheinend auch durchgesetzt. Also wir waren nicht die Einzigen, die in die Richtung gepointet haben.
Sieht absolut schick aus, ja.
Und das ist eine Sonderversion vom bestehenden Modell, die eben als kleines Gimmick mit dem 9er Tonarm von Transrotor ausgestattet ist. So muss man das verstehen.
Der eben auch Hightech ist.
Großartig,
und, ja. Also ich finde beide Transrotor-Arme, den 9er und auch den 9S, wirklich hervorragend. Also ich konnte sie beide schon hören und die machen beide echt Mörderspaß. Vor allen Dingen immer zusammen mit dem Figaro. Ich habe sie ehrlich gesagt auch nur mit Figaro gehört, alle beide. Mhm. Und das passt echt wie Faust auf Auge. Also schönes Ding. Digital sind wir natürlich auch unterwegs gewesen jetzt für die aktuelle Ausgabe. Da sind wir, glaube ich, sehr breit von der preislichen Spannbreite oder Spannweite, was wir da drin haben, von, ich sag mal so, um knapp 2000 Euro bis hin zu doch wieder sehr high-endig.
Sag es ruhig.
Ja, doch wieder so high-endig. Da fällt mir der Name DCS dann auch direkt ein.
Genau.
Was haben wir da?
Während der Produktion haben wir da immer scherzhaft von die drei gleichen gesprochen, weil es drei unterschiedliche Geräte sind, die im Konzept aber praktisch sie sehen unterschiedlich aus, sie fühlen sich unterschiedlich an, aber sie machen exakt das Gleiche. Wir reden von namentlich, der kleine Einsteiger ist der DMP8 von Eversolo. Kostet um 2000 Euro, ist ein Vorverstärker mit DA-Wandler mit Streaming-Client, der implementiert ist. Dann kommt gewissermaßen als nächster Schritt kommt der Lumin P1 Mini, der sich auch wirklich als Vorstufe zu erkennen gibt, auch optisch. Der ist, guess what, eine Vorstufe mit einem DA-Wandler, mit einem Streaming-Client.
Ja.
Und on the top sitzt dann als nächstes der T&A PSD 3100 HV. Der ist, lass dich überraschen, eine Vorstufe mit Streaming-Client und DA-Wandler. Und der DCS, den du gerade erwähnt hast, ebenfalls eher digital gepolt, ist mehr oder weniger so, der fällt da schon aus dem Rahmen, weil einmal kostet er dreimal so viel wie der genannte T&A mit seinen 36.000, 38.000, ich bin mir nicht sicher. Mhm. Und dann ist es eben ein DA-Wandler mit einem eingebauten Laufwerk. Da fehlt dann die Vorstufenfunktion, da gibt es andere Komponenten für. Also das ist so eine Art Multiquelle. Aber wir merken an allen drei Produkten, dass sich momentan draußen im Markt ganz drastisch was bewegt. Und zwar, das werden wir in den kommenden Ausgaben, wird uns das sehr begleiten, weil wir hätten eigentlich, versuchen wir, gleichartige Produkte, wie auch diese vier Komponenten auf mehr Hefte zu verteilen, sodass sich das nicht so gewichtet in einer Ausgabe. Aber dann verschiebt sich hier was, verschiebt sich da was, verschiebt sich dort was und dann wird irgendein neuer Chipsatz nicht geliefert von irgendeinem Zulieferer. Und Überraschung, Überraschung, dann verzögern sich alle Produkte, was schon tief blicken lässt.
Ja.
Und auf einmal sind dann alle gleichzeitig da. So ungefähr entwickelt sich das und genauso wird uns das die nächsten Ausgaben gehen mit Aktivlautsprechern. Wie uns steht eine wahre Flut von Aktivlautsprechern ins Haus. Und diese Produkte, DA-Wandler ist an Bord, wir haben einen Streaming-Client gleich mit drin, weil es geht, und eine Vorstufenfunktion. Das sind gewissermaßen, dieses Duett ist gewissermaßen das high-endige Hi-Fi-Duett der Zukunft. Und dazu kaufe ich mir dann eben noch den Plattenspieler meiner Wahl und hoffe, dass die Dose neben den Digitalzugängen auch noch irgendwie einen Analogeingang hat. Das ist nämlich tatsächlich ein Problem, das bis jetzt noch nicht allzu viele erkannt haben, weswegen mein persönlicher Favorit in dem Dreiergestirn, also jetzt den DCS wieder außen vor gelassen, das ist der P1 Mini, weil der sich als echte Vorstufe gibt und dann eben auch die Analogeingänge an Bord hat. Da ist es nicht ganz so kompliziert, analoges Frontend noch mit einzubetten. Ich muss zugeben, beim Eversolo, den habe ich nie in den Fingern gehabt, bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Der T&A ist ein rein digitales Gerät, oder? Ja, ich hoffe mal, ich labere hier keinen Blödsinn. Die Richtigstellung wäre dann im Heft.
Der Eversolo hat zum Beispiel neue Chips. Der hat ja die neuen AKM-Chips,
genau.
Die es wieder gibt.
Das sind auch namentlich genau die.
Ja, haben ja, ich sag mal, die halbe Industrie, bevor das Werk vor einiger Zeit mal abgebrannt ist, hat ja auf AKM gesetzt und die lassen sich halt nicht 1:1 austauschen mit Wandlerchips, die zwar das gleiche tun, aber eben eine andere Füßchenbelegung haben, sage ich mal. Da muss man eben das rundherum und das ganze Board, wo das draufkommt, mit neu entwickeln, wenn man da umstellt.
Genau.
Oder eben warten und sagen, okay, ihr kommt nochmal zurück und dann nehmen wir wieder eure Chips. Und aber da sind auf jeden Fall die neuen AKMs drin. Und was ich für den Preis eigentlich ganz interessant finde, da sind noch zwei Femto-Clocks, also sehr hochgenaue Clocks mit drin, um das Signal zu clocken. Und das finde ich, wie gesagt, ich habe ihn da noch nicht gehört, ich muss es auch lesen, weil das Heft jetzt in diesen Tagen auch zu mir kommt. Das finde ich spannend und das finde ich gut, weil wir haben schon häufiger drüber gesprochen, dass so eine Clock eben doch was ausmacht. Wir haben ja sogar auch schon mal eine einzelne Clock, also eine dezidierte Clock im Test gehabt und drüber gesprochen.
Ja.
Könnte spannend sein oder ist auch dementsprechend spannend und dementsprechend auch bei uns im Heft zu finden. Ganz klassisch kommt aus Japan, was eine lange Geschichte inzwischen schon hat, wenn man, ich sag mal, so knapp 40 Jahre zurückdenkt. Da gab es dann AirTight mit dem ATM1. Das ist so die klassische Push-Pull Röhrenendstufe, würde ich mal sagen. Das heißt also weit weg von dem Digitalen, was wir gerade besprochen haben, sondern wirklich
auf jeden Fall.
Sowas von grundsolide und bodenständig, nicht ganz preislich, aber als Konstruktion, das ist, glaube ich, wirklich ein Röhrenendstufe par excellence.
Die ist in zweierlei Hinsicht auch was ganz Besonderes, weil genau was du gerade sagst, die Endstufe, da gibt es eine kleine Diskussion, ist es jetzt ein Vollverstärker oder ist es eine Endstufe, weil wir haben eine Endstufe, die sich regeln lässt. Also ich kann da wirklich, im Grunde genommen kann ich, wenn ich nur eine Quelle habe, weil das ist genau das Manko, sie hat nur einen Analogeingang, dann kann ich diese Endstufe als Vollverstärker natürlich benutzen. Typischerweise sieht sie sich bei den Endstufen, eben wegen dem einen Eingang. Und was wunderbar ist, ist für Analog-Freaks bekommen wir nicht nur eine wundervolle Endstufenröhre mit ordentlich Leistung, sondern die eignet sich auch fürs Tube-Rolling ganz besonders, weil man an der Front zugängliche BIAS-Abstimmungen hat. Das ist relativ unkompliziert. Man muss dann nur an so einem Reglerchen den jeweiligen Sockel aussuchen. Und dann kann man das BIAS da mit kleinen Schraubenziehern einstellen. Das lässt, glaube ich, bei einem Tüftler und Bastler, der immer gerne mal was Neues ausprobieren möchte, das Herz springen.
Wir haben ja drüber gesprochen in der letzten Ausgabe, Tube Rolling ist schon so ein Ding. Also das macht schon Spaß.
Absolut,
und,
absolut.
Irgendwie das dann zu hören und auszuprobieren und sich da mal genüsslich vorzusetzen, die Röhre von dem Hersteller klingt so und so. Und
genau.
Ja, das ist so Part des Hobbys, also Teil unseres Hobbys.
Das ist ist auch etwas, was ich wirklich als echten Mehrwert von der Komponente sehe, wenn das Tube Rolling bei einem Röhrenverstärker einfach zu realisieren ist, weil mir das die Möglichkeit gibt, ich bin erstmal 5-6 Jahre mit dem Verstärker glücklich und anstatt mich dann mit einer Neuanschaffung in 5-6 Jahren auseinandersetzen zu müssen, bleibt mir diese Türe offen, dass ich irgendwie durch eine neue Röhrenbestückung ein bisschen mehr aus dem Verstärker raushole oder seinen Charakter in eine Richtung verändere, die mir dann vielleicht mehr liegt.
Wir haben auch noch Lautsprecher wieder mit dabei, natürlich. Die gehören eigentlich auch in jede Ausgabe hinein. Auch da sind wir preislich von bis unterwegs.
Ja. Das von reicht an der Stelle, in dieser Ausgabe von, ich glaube, das kleinste Modell, das wir im Test hatten, ist die ATC gewesen. Mhm. Die ATC SCM 20 PSL, was so ein bisschen ironisch ist, weil ATC ist für mich ein Hersteller, der fest mit dem Aktivkonzept verbunden ist und wir haben jetzt einen passiven
Test. Absolut, Studio-Lautsprecher.
Ja. Studio-Lautsprecher passiv aufgebaut, spielte beim Tester übrigens gemeinsam mit dem Airtight-Verstärker. Mhm. Und ist so ein bisschen auch wieder die Antithese, wie das vor allem britische Hersteller ja gerne machen. Die ist sehr, sehr simpel aufgebaut, hat eine Konstruktionsweise, die so auch, steht auch in irgendeiner BU, in den 70er Jahren hätte aufkreuzen können. Der Punkt ist einfach, das sind Hersteller, ähnlich wie das auch Harbeth macht und viele andere Briten, die konzentrieren sich so auf ihr eigenes Ding. Die machen die Chassis selbst im Haus, die gestalten ihre Frequenzweichen selbst und sagen, jeder einzelne dieser Zutaten des Lautsprechers ist so gut und ist genau so, wie wir das brauchen, dass wir uns um eine komplexe Konstruktion, um Innenversteifung und solche Dinge erstmal gar keine Gedanken machen müssen. Und der Lautsprecher beweist klanglich auch, muss man ganz offen sagen, wenn man, hier, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Wenn man weiß, wo man mit so einem Produkt hin will, dann kann das auch hervorragend funktionieren, dass ein schlichter Aufbau extrem punktgenau ins Ziel führt.
Definitiv. Das ist ein Zweiwege,
anderen, ne? Das ist ein zweiwilliger Lautsprecher, ganz genau. Ein kleiner Bass-Mitteltöner, da war ich selbst mal, ich habe die mal besucht, vor 6 Jahren oder sowas bin ich bei ATC gewesen und habe gesehen, ich war da ein bisschen überrascht, wie grobschlächtig, hätte ich jetzt fast gesagt, nicht im negativen Sinne wohlgemerkt. Ich meine, man redet auf der einen Seite von Lautsprechermesstechnik, von Klippeln, von Verzerrungswerten in der 272. Nachkommastelle, jetzt mal ironisch gesagt. Ja, ja. Und da sieht man dann, wie so eine Pappmembran genommen wird und hinten wird einfach die Schwingspule aufgeklebt. Die wissen natürlich hundertprozentig, was sie tun, aber es beweist nur wieder, man sollte nicht nur auf die Messtechnik schauen, man sollte nicht nur auf das reine Handwerkliche schauen. Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte dazwischen. Wenn man das Ganze dann am Ende gut abgestimmt bekommt und dafür Sorge tragen kann, und das können die eben, weil die alles im Haus machen, dass die Holzkiste, in der die Treiber dann stecken, mit den Treibern zusammenspielt und umgekehrt, dann ist dafür alles gesorgt.
Gehen wir ein bisschen Richtung Osten und bei uns in den Norden nach Dänemark, da kann man ein bisschen mehr Geld für Lautsprecher lassen. Wir haben die großen Gryphon da gehabt. Also Gryphon ist, glaube ich, fast jedem in der Szene ein Begriff seit langer Zeit. Und wir wissen auch, da muss man richtig Asche haben, um ja da überhaupt einzusteigen bei denen.
Das ist Luxus,
und, ja. Und die Standlautsprecher liegen bei, ich habe nochmal nachgeguckt, ich glaube etwas über 58.000 Euro geht's los, das Paar.
Ist aber ab der ersten Sekunde auch das reinste Erlebnis. Also die Gryphon EOS 5 ist mal wieder ein Produkt gewesen, wo man merkt, ja, die ab der Sekunde, wo die aus dem Karton geholt wird, versprüht die auch so einen Spirit. Oft ist es ja so, dass man von einem Lautsprecher dann optisch angetan ist und dann merkt man, oh, wenn man den anschließt, muss man erstmal ein bisschen damit arbeiten. Das war überhaupt nicht der Fall. Wir haben die hingestellt, obwohl noch suboptimal aufgestellt. Die hatten wir schon eine ganze Weile im Haus, auch beim letzten Podcast spielte die schon fröhlich. Da haben wir schnell gemerkt, selbst an den falschen Stellen im Hörraum spielte diese Box auf eine gewisse Art und Weise, sie hat was einen antatscht. Und jetzt mittlerweile haben wir den Hörraum besser im Griff, wissen, wo die zu stehen hat. Und da hat sie uns echt umgeblasen. Ein unglaublich toller Lautsprecher, der optisch, klanglich und in der Finesse, nenne ich das jetzt mal, also in verschiedenen Kleinigkeiten, die der Lautsprecher mitbringt an Funktionen und Features, ist die einfach zu Ende entwickelt. Was ich insofern beeindruckend finde, weil Gryphon ja jetzt nicht wirklich die lange Lautsprechertradition hat. Also die wissen schon, an welchen Stellen die sich das Know-how holen. Übrigens, kleiner Gag am Rande, wir haben den Lautsprecher, wir mussten diese Bilder einfach nehmen. Gryphon hat uns verschiedene Bilderpakete zur Verfügung gestellt. Normalerweise fotografieren wir ja gerade in dieser Klasse gerne selbst. Mhm. Aber die Fotos sahen einfach so klasse aus von einer weinroten Edition, dass wir die für den Artikel verwendet haben. Wir hatten den Lautsprecher in einer mattschwarzen Ausführung. Und das ist auch so ein Punkt, wo man sagt, das ist das gewisse Etwas in dieser Klasse. Das ist ein selbstreparierender Lack. Das muss man sich vorstellen. Das ist kein Nextel, aber das fühlt sich ein bisschen so an. Es ist wie so eine Beschichtung, so eine samtige Beschichtung. Wenn da mal eine üble Schramme an den Lautsprecher kommt, was bei einem 58.000 Euro Objekt ja ein Weltuntergang sein kann, die lässt sich, ich glaube, wenn man weiß, wie es geht und einen Föhn zur Hand hat, dann lässt sich das beheben. Ich würde es jetzt nicht selber machen, aber das lässt sich alles deichseln, will ich nur sagen. Und das sind auch so die Kleinigkeiten. Und jeder, der im Handel die Möglichkeit hat und den Lautsprecher sieht, sollte sich mal so um den Lautsprecher rumbeugen und sollte sich die Terminals mal anschauen. Ich glaube, dann ist alles gesagt.
Also meinst du, da ist nicht mehr viel zu verbessern?
Das sage ich jetzt so nicht. Wer weiß, vielleicht kommt irgendwann die EOS 10 und dann ärgere ich mich, mich hier hinreißen lassen zu haben. Aber der Lautsprecher ist jetzt so für das, was wir gehört haben, ist das ein echtes Fund. Wir haben aber auch noch die goldene Mitte dazwischen. Wir haben nämlich von Audiophysik die neue Avantera im Haus gehabt, die frisch von der Messe kam sozusagen seinerzeit. Und das ist ein vergleichsweise unaufgeregtes Produkt, weil die Avantera ist ja sozusagen eine alte Bekannte im Sortiment von Audiophysik, die allerdings jetzt an der Reihe war, mal all die neuen Technologien, wie zum Beispiel den zentrierungsfreien, der hat ja den Mitteltöner ohne Zentrierspinne. Ich muss mich da mal ganz doll konzentrieren, wenn ich das ausspreche, weil ich will immer sickenfrei sagen. Das wäre eine interessante Konstruktion. Und es gibt neue Füße und so weiter und so fort. Also 1000 kleine Features, die diesen Lautsprecher sozusagen auf die Höhe der Zeit bringen. Und das scheint reingeknallt zu haben, weil was ich vom Autoren bekommen habe, war eine reinste Liebeserklärung. Der war hin und weg. Die Box hab ich selbst im Haus nicht hören können, weil die direkt vom Autoren relativ spät zur Produktion kam und dann direkt auf die Fotowanne, also auf unseren Drehteller da zum Fotografieren gewandert ist. Ganz Audiophysik-typisch, ein sehr spritzig, agiler und im besten Sinne des Wortes musikalischer Lautsprecher.
Und eben made in Germany.
Mehr muss man nicht wissen.
Wir haben dann noch ein anderes Konzept, Magnetostaten auch noch drin.
Ein Magnetostaten, den ein Kollege in Berlin getestet hat, weil das war auch logistisch schwierige Geschichte, weil Magnetostaten ist durch die Größe und die Verarbeitung, in dem Fall Diptyk heißt der Hersteller, was übrigens von Diptychon kommt, also so ein zweiteiliges Gemälde. So ein bisschen die Analogie für diese beiden Flügel, die vor einem stehen. Und der Lautsprecher ist in vielerlei Hinsicht interessant, weil es eben einmal ein Magnetostat auf, habe ich eben Elektrostat gesagt, ein Magnetostat der Höhe der Zeit ist. Unglaubliche Raumabbildung muss der Lautsprecher haben. Auch hier leider aufgrund der logistischen Schwierigkeiten ein Produkt, das wir nicht im Haus haben konnten. Wir erinnern uns, wir hatten vor gar nicht allzu langer Zeit von Magnepan einen relativ ähnlichen Lautsprecher, der ebenfalls das Magnetostatenkonzept mit einem Bändchen kombiniert. Ist hier genauso. 55 Zentimeter Bändchen ist da an Bord für maximale Transparenz und Auflösung. Und das Ganze muss irgendwie ja eine unglaubliche Abbildung haben und ganz faszinierend spielen. Viel mehr kann ich da leider gar nicht zu sagen. Außer vielleicht, das ist ein Aspekt, den ich interessant fand. Da waren wir auch auf den Bildern zunächst etwas irritiert, weil was wir bekommen haben, war ein Bildsatz von einem Lautsprecher, der an der Rückseite zumindest ganz, ganz viele Schrauben hat. Wo wir zunächst dachten, dass da irgendwie eine Blende fehlt. Aber tatsächlich zählt für die Franzosen, französischer Hersteller, für die Franzosen zählt diese dieser Wartungszugang, diese Zugänglichkeit zu allen Elementen des Lautsprechers ist für die ein echtes Feature. Und das kann ich auch nachvollziehen bei einem Bändchen, dass, wenn da mal was dran ist, dann muss da richtig gebastelt werden an dem Lautsprecher. Also da wird nach hinten hin nichts geschönt oder so, sondern Form follows Function. Das ist alles für maximale Zugänglichkeit und Wartungsmöglichkeiten gestaltet. Der Lautsprecher sieht von vorne dann aber wieder ganz anders aus. Da gibt's keine Schrauben, die relativ schmale Wand ist mit Leder eingeschlagen und so weiter. Also es macht schon was her, das Ding.
Das ist jetzt sehr haptisch, sehr zu begreifen, was man nicht so sieht, trotzdem braucht eigentlich in der Regel, und die meisten von uns streamen ja doch dann irgendwie, ist ein vernünftiges WLAN. Also, dass du in der Wohnung nicht so in den Grenzen deines WLANs quasi den High-Res-Stream dann in deine Anlage ziehst, sondern dass da auch ein bisschen Luft nach oben ist. Das gibt ja natürlich dann auch immer noch mal vielleicht auch positive Rückwirkungen auf deine gesamte Anlage. Da haben wir jetzt mal ja so eine Art Konzept, Schrägstrich, ein Hersteller, der aus dem Netzwerkbereich kommt, Netgear. Und die haben ein Mesh-System, auch das können andere Hersteller natürlich, aber ich habe nochmal nachgeschaut, bis zu 27 Gigabit pro Sekunde, das ist für ein WLAN
unglaublich,
das ist schon also unglaublich. Da kann man, also mehr als einer High-Res-Stream.
Also die haben tatsächlich, das ist in der Fidelity, also als Artikel erwartet man jetzt nicht wirklich einen WLAN-Router-Test. Aber das war so eine Herzensangelegenheit von mir, Schrägstrich uns. Wir haben nämlich tatsächlich, letztes Jahr flatterte uns eine Einladung ins Haus, wo Netgear, die sitzen hier in München, direkt um die Straßenecke gewissermaßen. Das war irgendwie im November, wollt ihr nicht mal vorbeikommen und euch ein Konzept anschauen? Und dann haben die uns eingeladen, diese Orbi-Geschichte uns mal anzusehen. Das ist nicht nur das Produkt, das wir getestet haben, sondern Orbi ist eine ganze Produktfamilie. Das sind alles Produkte, die sich eine gewisse Logik teilen. Aber dann in den Feldstärken, in der Geschwindigkeit und sowas ein bisschen unterschiedlich sind. Und das ist tatsächlich, da habe ich dann irgendwie im Plauderton den Kollegen von erzählt, dass die da eine ganz, ganz schlaue Anordnung von Maßnahmen zusammengestellt haben, die dafür sorgen, dass auch in kniffligen Räumlichkeiten, in großen Gebäuden oder in verwinkelten Gebäuden oder was auch immer, die Funkverbindung besser wird. Weil das ist etwas, das muss man, glaube ich, im high-fidelen Bereich niemandem erklären. Sobald WLAN im Spiel ist, merkt man, dass der Klang, wenn man genau hinhört oder eine Anlage hat, die das wiedergibt, es wird sofort matter. Wenn in der WLAN-Verbindung nur eine geschlossene Tür dazwischen ist, dann wird das deutlicher. Dann hört man es schon, also da gibt es eigentlich keine Diskussionsgrundlage mehr, dass ein billiges 6-Euro-LAN-Kabel besser ist. Und dieses Orbi-Konzept ist halt, das sind so kreisrunde Töpfe mit 360-Grad-Abstrahlung, die benutzen eigene Frequenzbereiche. Ich glaube, das ist das eigentliche Geheimnis an der Geschichte. Und diese Dinger sind halt, die vernetzen sich untereinander, verstärken, nehmen die Signale auf, verstärken die Signale. Also das sind jeder einzelne von diesen, es gibt keine Router-Repeater-Aufteilung, das will ich sagen, sondern es sind alles eigenständige Geräte, die das Netzwerk um sie herum analysieren und merken, da liegt ein Problem vor, da muss ich angreifen. Das Ergebnis, das ist nicht ganz günstig, muss man sagen. Es lässt sich aber um etliche Einheiten erweitern. Also wenn man ein richtig großes Haus hat, kann man das sehr flächendeckend ausleuchten mit WLAN. Was unsere Versuche herausgebracht haben, war so, im Grunde genommen liegt es auf dem Niveau eines normalen LAN-Kabels. Ja. Klingt jetzt, wenn man da irgendwie 2000 Euro für ein WLAN-Konzept bezahlt, klingt das erstmal nach einem desolaten Ergebnis. Aber das haben wir auch während der Recherche schnell gemerkt, selbst im Kollegenkreis, im Haus. WLAN ist in vielen Gebäuden halt nun mal eine Realität. Weil einfach, ich habe das bei mir selbst, also ich habe schmerzhaft, habe ich es auf mich genommen und habe LAN-Kabel zur Kette verlegt.
Ja,
weil ich in einer Mietwohnung wohne, darf ich hier nicht einfach durch die Wände bohren und die Abkürzungen wählen. Also musste ich um diverse Türrahmen herumgehen. Ich weiß nicht, wir haben ja Video, hinter mir siehst du es wahrscheinlich an der Tür sogar. Wir sehen uns ja, man sieht, wie die Kabel um die Türe läuft. Und jede einzelne Tür kann man sich einfach ausrechnen, sind so ziemlich genau 5 Meter Umweg. Das heißt, man ganz schnell kommt man in Dimensionen, dass man selbst in der mittelgroßen Wohnung 27, vielleicht 35 Meter Kabel verlegen muss. Ja. Das scheuen die Leute dann, oder? Es geht einfach doch nicht. Und deshalb sind viele Streamer eben doch im WLAN-Betrieb. Und da ist dann Orbi auf einmal wieder ein Thema, das für ein HiFi-Magazin durchaus Relevanz hat, weil das löst viele von den Problemen.
Und man muss natürlich auch sagen, dass es vielleicht auch gar nicht zufällig ist, dass Netgear das macht, weil die sind zum Beispiel Spezialisten im Studiobereich für Audio over IP. Das heißt also, genau, für Netzwerk Audio wie Dante oder sowas brauche ich einen Switch. Und Dante hat andere Voraussetzungen als normales Datennetzwerk, weil wir natürlich linear Audio übertragen wollen und die, naja, die Bits dürfen nicht durcheinander gewürfelt werden bei Audio. Und da ist Netgear in der Lage, eben auch spezialisierte Router gerade für professionelle Audioanwendungen zu bauen und bauen die auch und die werden in Bühnen, in Studiobereichen eingesetzt. Und insofern gibt es da eine Affinität des Herstellers und klar, das ist nicht nur für Audioleute gemacht, aber das hilft uns, glaube ich, auch ganz stark, da eben wirklich fast jeder. Also ich kenne auch nur Leute, die vielleicht irgendwo ein Stück weit auch LAN-Kabel drin haben, aber irgendwo dazwischen ist vielleicht doch noch ein Repeater gewesen. Also irgendwo ist das WLAN, spielt immer eine Rolle. Und wenn ich da das schwächste Glied der Kette verbessern kann, glaube ich, recht sinnvoll. Und im Vergleich zu sehr teuren Komponenten, die man sonst hat oder einen hohen Installationsaufwand, irgendwann rechnet sich das dann vielleicht doch wieder. Wenn ich dann aber im LAN drin bleibe, kann man es natürlich auch nochmal optimieren. Also auch da gibt es ja von Cord Company ein bisschen was, und zwar so ein LAN-Filter. Auch da haben wir was drüber. Das heißt, wir gehen das Thema wieder auch von beiden Seiten an der Stelle.
Auf jeden Fall. Das ist tatsächlich nicht von der Cord Company direkt, sondern der Hersteller heißt in dem Fall English Electric. Das Gerät heißt EE1. Dahinter steckt eine ganz einfache Geschichte. Und zwar gibt es ja in England relativ eng aufeinander geknuppelt die Cord Company, die Kabel macht.
Ja.
Und es gibt Cord Electronics, die Elektronik machen. Und zwischen denen gibt es so eine Art Gentleman's Agreement. Ihr macht eure Kabel, wir machen unsere Elektronik und wir kommen uns nicht in die Quere. Und dann können die Anwälte irgendwie die Unterlagen in den Schubladen lassen. deshalb hat die Cord Company vorauseilend gesagt, wir haben da irgendwie Rechte an EE, dann nehmen wir das Label.
Okay.
Dabei handelt es sich im Grunde genommen um einen kleinen Netzwerkisolator, der so das älteste Problem der Menschheit, hätte ich jetzt fast gesagt, natürlich der high-fidelen Streaming-Menschheit löst. Nämlich, dass in dem Moment, wo ich ein LAN-Kabel mit meinem Router verbinde, ist meine Anlage auch mit allen anderen Netzwerkgeräten im Haus verbunden. Mit meinem öseligen Computer, der einen irrsinnigen Traffic erzeugt und so weiter und so fort. Und es gibt elektronische Wechselwirkungen, die ich in der Anlage unter Umständen mit einer teuren Netzleiste rausfiltere, kommen dann über die LAN-Steckdose wieder rein in die Kette. Und zwar nicht nur in den Streamer, sondern wirklich in die Kette. Weil die Elektronik, naja, das ist ja auch alles miteinander verbunden. Und das macht dieses kleine Kerlchen extrem gut. Da gibt es eigentlich gar nichts groß falsch zu machen. Der Vorteil ist, es ist extrem günstig. Also das ist wirklich so ein Mitnahmeartikelchen. Ich muss zugeben, ich habe den konkreten Preis jetzt nicht auf der Lippe, aber es ist so im niedrigen dreistelligen Bereich sind wir da unterwegs. Und das ist was, je nach Umgebung, also wenn das eben so ist, dass man unten Musik hören will im Keller, während die Kids oben Online-Gaming machen und alle möglichen anderen WLAN- und LAN-Geräte den Router belasten, weil das ist ja tatsächlich auch WLAN-Geräte spielen da eine Rolle, denn die machen Stress in der Fritzbox, die irgendwo an der Wand hängt und die heult sich dann wieder bei meinem Streamer aus. So muss man sich das vorstellen. Und schön davon bitte. Wird die Anlage eben elektrisch entkoppelt. Kann der Streamer in Ruhe streamen. Fertig.
Wir waren auch wieder unterwegs, dieses Mal bei Clear Audio. Und da geht es dann darum, wie baut man eigentlich so ein Pickup, so einen Tonabnehmer?
Ja, das ist, da nimmt man erst die Nadel, dann kommt die in ein Lager und dann wird die ins Gehäuse gestopft. Das ist so, sagen wir mal, die Kurzversion. Ja,
genau. Um Himmels
Willen. Nein. In der Praxis ist das eine Geschichte, die unglaublich faszinierend ist, weil ich bin bekennender Grobmotoriker und ich stehe da wirklich mit offenem Mund daneben und sehe zu, wie die Damen und Herren von Clear Audio da einen Tonabnehmer nach dem anderen zusammensetzen. Und das war tatsächlich wieder so ein Wechselbad der Gefühle. Ich war da letztes Jahr schon mal, wir hatten das auch schon mal im Magazin als kurzen Teaser, das war im Rahmen vom 45. Jubiläum der Firma. Da haben die uns mal durchs Haus gelotst und ich konnte mir das ansehen und auch selbst mal so eine kleine Spule wickeln. Wo ich schon gesehen habe, du liebe Güte, Das macht eine Maschine, aber man kommt sich vor wie ein Pilot im Landeanflug, weil man 16 Dinge gleichzeitig überwachen muss. Liegt der Draht richtig? Ist die Temperatur darf nicht zu hoch, nicht zu niedrig sein, weil die feinen Drähtchen von den Spulen, die sind mit so einer Art isolierender Glasur übersehen, die bei genau 112 Grad oder sowas schmilzt die und bei genau 120 Grad fließt sie dann weg. So ungefähr ist das. Also Schmelzen ist wichtig, weil das verklebt die Spule, sonst fällt die nach dem Wickeln wieder auseinander. Und was ich mir diesmal angesehen habe, ist im Grunde genommen diesen Prozess nicht, sondern alles danach, wie die Teile dann verheiratet werden und wie sich überhaupt entscheidet, welcher Turnabnehmer dabei herauskommt. Das wusste ich nämlich auch nicht. Ich hätte gesagt, die sagen, heute machen wir mal 15 Da Vinci und dann werkeln die alle an Da Vincis. Und morgen sind Talismänner dran, die günstigeren Modelle. Mhm. Dann sind es halt 25 am Tag. Aber so ist das nicht, sondern da wird ein Nadelträger ist wie der andere, im Grunde genommen bei den hochwertigeren MC-Modellen von Clear Audio. Die werden zusammenmontiert und danach werden die in eine Messvorrichtung eingespannt und da wird geguckt, was kann das Ding? Und dann werden die gewissermaßen nach ihrer Klassifizierung den Tonabnehmersystem zugeordnet, weil natürlich die Nadel und das Lager in dem Pickup bestimmte Toleranzen erfüllen muss für ein Pickup einer bestimmten Preisklasse. Und das macht das schon alles sehr tricky, weil die müssen da wirklich kämpfen, die höherwertigen Muster zusammenzukriegen in der Stückzahl, wie sie benötigt werden, weil, kann man sich ausrechnen. Man hat da auch mal einen schlechten Tag und dann entstehen eben weniger Pickups und so weiter und so fort. Es war umso beeindruckender, weil hinter meinem Rücken, also wir haben uns das alles angesehen, die einzelnen Prozesse, die Messtechnik und wie dann korrigiert wird etc. pp., steht alles in der Geschichte. hinter unserem Rücken war eine Kollegin in der Fertigungshalle gerade dabei, Dutzende, wenn nicht, also das 60, vielleicht 70 Pickups, die Clear Audio macht ja viel OEM, die für einen OEM-Abnehmer zusammengepackt wurden. Also eine Armee von Pickups, die mit genau dieser filigranen Vorgehensweise da in der Woche zuvor hergestellt wurden. Und wenn man bedenkt, dass die Angestellten schaffen vielleicht 5, 6, 7 Pickups am Tag, dann das gibt einem ein neues Gefühl dafür, was für eine Arbeit, für eine Mühe und für Know-how hinter diesen Konstrukten steckt.
Plus
ich muss sagen, wenn zu mir jemand Clear Audio Pickup sagt, dann reagiere ich erstmal mit Angstschweiß, weil die Nadeln bei denen immer so weit rausstehen und ich mich nur daran erinnern kann, wie viele von diesen Nadeln bei meinen grobmotorischen Montageversuchen schon den Jordan überschritten haben. aber auch das ist kein Problem, weil das lässt sich alles reparieren.
Sehr vorteilhaft. Was nicht so ins Kontor schlägt, wenn es mal dann kaputt geht, sind halt die Verdrahtungsmöglichkeiten zwischen Anlage und Lautsprecher. Ich habe letztens wieder einen Kollegen besucht und der hatte tatsächlich, also der hat einige Paare Lautsprecher zu Hause und hin und wieder wechselt er auch mal durch. Und jedes Mal kommt dann auch die Frage, mit welchem Kabel bleibe ich bei dem Kabel? Und wenn ja, nutze ich das in der Single- oder in der B-Wire-Variante? Die Möglichkeiten hat er, auch die Lautsprecher und die Anlage macht das. Und wir haben ein bisschen die Praxis gecheckt, Single-Wire, B-Wire. Was bedeutet das? Beziehungsweise das ist so ein Hands-on-Beitrag.
Das ist im Grunde genommen ein klassischer Praxisbeitrag, wo wir ein bisschen für unsere Leser Lexika gewälzt haben und haben uns mit den elektrotechnischen Hintergründen der Thematik vertraut gemacht. Und der Kollege kommt da zu dem sehr, sehr eindeutigen Urteil. Also wir haben das natürlich auch im Hörraum nachvollzogen. Wir sind ja in der glücklichen Position, dass wir von manchen Kabelsätzen von AudioQuest oder auch Westminster Lab reichlich Kabel da haben, sodass wir das ausprobieren können. Muss man schnell feststellen, ja, ist so, also auf gut Deutsch gesagt, wenn mein Lautsprecher B-Amping-Terminals hat, dann sollte ich ihn auch im B-Wiring natürlich ansteuern. Und da reden wir jetzt nicht von Kabeln, die als einzelnes Kabel vom Verstärker rübergehen zu den Lautsprechern und sich da so, es gibt so Y-Adapter, trennen sich dann auf, haben wir zum Beispiel einen irgend so ein grünes von AudioQuest haben wir im Haus. Ich komme gerade leider nicht auf den Namen. Ist es Robin Hood? Nein, ich will nicht raten. Es ist elektrisch betrachtet immer besser, die unterschiedlichen Terminals über separate Kabel anzusteuern. Ja, und die ganzen Hintergründe werden im Artikel erklärt.
Sehr schön. Lesen in der neuen Ausgabe 76 der Fidelity. Und da geht es natürlich auch wie immer ein Stück weit um das, was wir hören, nämlich um die Musik. Und ein ganz großer Name in der Musikjournalie oder in dem, der teilweise auch, ich glaube, Bands mit groß gemacht hat, ich glaube, das ist auch nicht vermessen, das so zu sagen, ist John Peel. Und da gibt es was zu lesen. Auch das haben wir für Sie, für euch schon gemacht und mal reingeschaut in die Memoiren von John Peel.
Ja, das stimmt. Eine Buchbesprechung. Mehr kann ich da, also im Grunde genommen, nein, wir sind tatsächlich über dieses Buch gestolpert und das ist bei uns in der Redaktion, der Kollege, der sich das gekauft hat, war so begeistert von all den Anekdoten, die da drin erzählt sind, dass er uns das mal ist eine relativ kleine Geschichte, für eine Buchbesprechung reingereicht hat, weil man ist, ich meine, man weiß, es ist ein ganz besonderer Name, der auch in der Musikszene, insbesondere natürlich der 80er und 90er Jahre, eine Riesenrolle spielt. Und ich glaube, man ist allein schon, wenn man die Bands aufzählt, die ohne ihn wahrscheinlich nie zur Bekanntheit gelangt wären, weiß man hat hier mit einer echten Legende zu tun.
Ja, also einmal mal gucken im Streaming-Portal nach Peel Sessions, da gibt es auch dann sehr, sehr klassische Sachen und einige, zum Beispiel das zweite Album, das ja eine Compilation war von den Smith, da sind einige Tracks drauf, die entstammen der Peel Session und die sind manchmal sogar besser als die originalen Studioversionen davon. Also ja. Da gibt es eine Menge zu lesen und zu hören. Wir hören natürlich auch immer Musik für unsere Testberichte, haben auch das Auge auf die aktuellen Veröffentlichungen und unsere Rezensionen drin. Übrigens, was du gerade gesagt hast, wir sprechen ja auch immer darüber, wie kommt so ein Heft zustande. Klar, es gibt immer die Redaktion, auch deine Person als Chefredakteur, die dann auch mitentscheidet, was wir dann drin haben. Dann gibt es Fragen der Lieferbarkeit, aber eben manchmal auch, dass wir ein Autorenmagazin sind und eben jeder hat so seine gewisse Richtung, sperrt die Augen auf und findet dann solche Perlen wie eben die Memoiren von John Peel oder auch mal durchaus Geräte, die wir dann eben in die Redaktion mit reinbringen als Vorschlag und die dann auch stattfinden, weil wir sie einfach spannend finden, weil wir sie vielleicht lange begleitet haben, diese Marke. Und das macht eben auch so ein Autorenmagazin aus, dass wir da sehr aktuell sein können, sehr schnell reagieren können und auch mal vielleicht rechts und links der eingetretenen Pfade unterwegs sind. Das nur so nebenbei, weil wir ja schon mal drüber gesprochen haben, wie funktioniert so ein Magazin, beziehungsweise.
Haben wir tatsächlich, kann ich das kurz anmerken, das ist absolut richtig, weil tatsächlich wir testen ja auf der einen Seite, versuchen wir immer aktuell zu sein und Dinge zu testen, die jetzt draußen passieren. Und dann haben wir aber zu einem nicht unwesentlichen Bestandteil auch immer Tests an Bord, die Wunschthemen der Autoren sind. Da ist die Diptyque, über die wir gesprochen haben. Da hat mich der Autor, der die am Ende auch getestet hat, regelrecht am Öhrchen gekrapscht auf der Messe und hat mich in den Raum gezerrt. Jetzt hier hören. Da wäre ich mit Sicherheit noch von alleine vorbeigekommen, aber das war am ersten Messetag, wo ich das überhaupt noch nicht auf dem Schirm hatte, da mal eine eigene Runde zu drehen. Und das hat eine Ereigniskette losgestoßen, die dann tatsächlich zu diesem Test in der aktuellen Ausgabe geführt hat. Oder wie eben schon angedeutet, die Netgear-Geschichte mit diesem Orbi-Konzept, wo wir gesagt haben, nee, das ist wirklich, das macht Sinn, sich dessen mal genauer anzunehmen und da mal reinzuhören, weil der Test beinhaltete ja auch, dass wir die Dinger tatsächlich genommen haben und haben die mal an unmöglichsten Stellen im Raum aufgestellt, also im Haus aufgestellt oder in der Redaktion. Und so weiter und so fort. Also das ist gar nicht so selten. Und
da sind ein paar Ecken und Winkel, das weiß ich. Also das kann ich hier bestätigen.
Definitiv, ja.
Da kann man es dem WLAN schon sehr schwer machen, das ist richtig.
Ja.
Ja, Musik haben wir, wie gesagt, auch selber eben drin. Ich bringe ja auch immer so ein paar Tipps mit, neben den Rezensionen, die ich auch beisteuere zum aktuellen Magazin. Ich habe dieses Mal auch ein Album mit dabei, / ein Track mit dabei aus dem Jazzbereich, den ich empfehlen kann. Und zwar gibt's einen deutschen Jazzbassisten, der schon mit unzähligen Menschen auf der Bühne und auf Alben zu hören war, Thomas Stieger. Und der hat ein erstes Soloalbum draußen, Choices heißt das. Und da würde ich gerne auf unsere Playlist auch einen Track packen, Noemis Song. Das ist der Opener auf diesem Album und in der Albumversion mit keinem geringeren als Randy Brecker. Und das sind natürlich so Namen im Jazzbereich, wo ja man wirklich mit der Zunge schnalzen kann. Und da sind noch viele andere ganz tolle, große Namen auf dem Album. Was schon eher, ich sag mal, für Jazz-Liebhaber ist, die auch sich mit Jazz ein bisschen auseinandersetzen, auch mal die ein oder andere Passage, die handwerklich super, musikalisch manchmal ein bisschen tricky ist, überleben, aber insgesamt ist das Album sehr zugänglich. Das heißt also auch für Jazz-Neulinge spannend, und ich finde es klanglich echt gut. Also ich habe den Thomas Stieger vor kurzem persönlich kennenlernen dürfen auf einem Konzert, und wir haben uns nach dem Konzert ein bisschen so unterhalten. Erstmal ein unglaublich netter Mensch, muss man so sagen. Der hat jetzt auch keine fette Plattenfirma dahinter, deswegen ist es vielleicht ganz schön, einfach mal da reinzuhören. Gerade rausgekommen, das Album jetzt im Herbst 24, Choices von Thomas Stieger. Dann aus dem Bereich, wo ich unterwegs bin, eigentlich der Rockadelity, also diesen Rock- und Pop-Geschichten, die wir haben. Zwei sehr schöne Alben. Zum einen das neue Album von Half-Wife. Das ist die Musikerin Nandi Rose. Die habe ich schon lange auf dem Schirm. Die hat auch schon sehr pop-affine Alben gemacht. 17 Songs auf diesem Album. Heute sehr ungewöhnlich. Ich würde es mal so ein Tüten in die Schublade Alternative Pop mit sehr spannenden Arrangements. Da ist immer um jede melodiöse Ecke nochmal irgendwie so ein Ear-Candy dran, wo man sich festhalten kann, was aber schön ist, aber was eben nicht so erwartbar ist wie, ich sag mal, das, was wir in der Regel in den Top 50 irgendwo einen Streaming-Charts haben. Kann ich also es gibt einen den ersten Track, Fog Winter Balsam Shade heißt der. Das ist wirklich Gänsehaut, also muss man sagen, sehr harmonisch, aber nicht erwartbar. Reinhören, ich würde daraus den Track Figurine als Anspieltipp mal nehmen. Der entwickelt sich so über die Zeit. In der Mitte kommt dann quasi noch ein Rhythmus, ein Beat mit dazu, der auch sehr wunderbar ausgearbeitet ist. Also kann ich empfehlen. Das Thema ist übrigens sehr schwer, was hinter dem Album ist, denn sie geht offen damit um. Sie hatte eine Fehlgeburt, und Figurine ist tatsächlich auch der Track dazu. Sieht das Ganze aber aus so einer Brille, das ist passiert und wie gehe ich damit um? Also ein sehr konstruktiver Ansatz, der in eine durchaus positiv klingende Musik umgesetzt worden ist. Da macht es mal Sinn, sich auch mit den Texten auseinanderzusetzen. Half-Wife, see you at the Maypole, also ich treffe dich am Maibaum, auf Deutsch übersetzt, heißt das Album, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann gibt es noch die Band Abstract Crime Wave, kennt keine Sau. Die heißen eigentlich bisher Smile. Aber die ehemaligen Mitglieder von Radiohead haben sich ja Anfang des Jahres als The Smile benannt und ein relativ erfolgreiches Album auch draußen. Und ja, da wollten eben die Jungs, die hier seit 10 Jahren unter Smile unterwegs sind, nicht in namentliche Konflikte oder Suchmaschinenkonflikte oder sowas kommen, und haben sich dann eben Abstract Crime Wave genannt. Da sind zum Beispiel mit dabei Björn Ittling und Joachim Arlund. Das sind die beiden, die eben diese Band gründen. Und da spielen solche Leute mit wie Chrissy Hynde von den Pretenders. Und die beiden haben übrigens auch das Soloalbum von Chrissy Hynde mit bearbeitet oder waren mit dabei. Dann haben wir Licka Lee auf dem Track The Gambler. Den würde ich auch gerne auf die Playlist nehmen. Der ist sehr eingängig. Das ist guter Pop einfach. Und die Musik ist so skandinavische Pop-Tradition. Björn kennt ihr vielleicht oder kennt man vielleicht auch von Peter Björn und John. Das ist auch eine sehr schöne Alternative Folk-Geschichte, die vor Jahren auch kommerziell ziemlich erfolgreich war. Und ja, insgesamt poppig, manchmal sogar ein bisschen progressive. Da ist ein Track drauf, der heißt irgendwie Dirt Man's Grab. Frag mich nicht, was auf Deutsch heißt. Also irgendwas mit toten Mann, aber das ist so ein Instrumental und das hat mal so progressive Züge. Sehr tolles Album, macht total viel Spaß, hat nur 8 Songs, ist total kurz, furchtbar. Also
das klingt interessant, ja.
Ja, also trotzdem reinhören, also eine schöne Geschichte. Drei kurze Sachen, die ich noch erwähnen möchte. Müssen wir mal gucken, ob wir auf die Playlist das draufnehmen. The Ensoulment, neues Album nach 25 Jahren Pause. Richtig klanglich, hervorragend, ganz, ganz weit vorne. Also von vorne bis hinten, gutes Album. Matt Johnson wirklich super klasse drauf. Dann klanglich ein bisschen schlechter als erwartet, wie ich finde. Die Luck and Strange von David Gilmour. Die ist sehr ordentlich klanglich, aber das ist jetzt nicht Highest End, wie man das vielleicht gewöhnt wäre. Aber schön abwechslungsreich und leider nicht auf Vinyl, sondern nur in der digitalen Version, ist vom Titeltrack die originale Jam Session Luck and Strange in 14 Minuten Fassung digital da. Und wer spielt da mit? Richard Wright. Das heißt, das ist so ein 14-Minuten-Track und das Thema daraus ist zu Luck and Strange dann geworden, was nachher der eigentliche Track und auch eine Single des Albums ist. Also alleine für diese 14 Minuten, ne, ich würde es mir wahrscheinlich auf Vinyl, wenn die da eine Maxi draus machen würden oder so eine EP, ich würde es mir kaufen. Ich finde es so klasse, wie die einfach mit Spielfreude da, ich glaube, auf Gilmours Hausboot da gesessen haben und ein bisschen gejammt haben. Ey, das macht Spaß. Das ist richtig, richtig klasse. ansonsten, Gilmour spielt so gut Gitarre wie immer. Es ist ein bisschen mehr Abwechslung in dem Album drin, weil seine Tochter hervorragend mit dabei ist, wie ich finde. Und ja, gerade ist er ja auch auf Tour. Ich glaube, in Rom war er schon, jetzt geht er nach UK. Sehr teure Tickets und kaum an Karten zu kommen an der Stelle. Aber ein gutes Luck and Strange, David Gilmour Soloalbum. Und zum Abschluss, was uns beide auch interessiert, Anfang November kommt die neue Cure. Mein Gott.
1.11.
Dass wir das erleben dürfen. Die Single ja. Alone ist eigentlich schon, die ist jetzt schon vorhanden, die können wir auch auf die Playlist packen, ist ein Statement, weil wenn Robert Smith nach einem über 3-minütigen Intro erst anfängt zu singen, dann sind wir bei The Cure. Und ja. Das ist, glaube ich, das, was der Hardcore-Fan, der mit der, ich sag mal, weitestgehend Disintegration-Phase von The Cure sozialisiert worden ist, glaube ich, braucht und liebt. Und ja, das bringt Robert Smith mit seiner Band hier ziemlich auf den Punkt. Die Platte kommt dann, ich glaube, Songs for a Lost World, irgendwie sowas heißt sie, glaube ich, die kommt dann jetzt eben am 1.11. raus. Boah, genug zur Musik.
Ja, ne, du kannst es im Video gerade nicht sehen, aber der Plattenteller ist schon leer und wartet. Ja.
Ah, das also ne, so lange Zeiten, ne? Also bei The fast 25 Jahre, bei The Cure, boah, was ist denn diese, was war es, die 413 oder sowas, diese letzte Studioalbum, die ist sehr mittelmäßig.
Ja, es gibt unterschiedliche Zählweisen, habe ich mir erklären lassen, weil tatsächlich viele eingefleischte The Cure-Fans die letzten beiden Alben einfach aus dem Kopf gestrichen haben.
Ja.
Und für die ist das letzte Album die Bloodflowers und dann sind wir bei 24 Jahren.
Ja, okay, dann sind wir auch bei 4. Also lange, lange Laufzeiten. Das ist ein Thema, was sich bei Produkten nicht immer durchsetzt in unserem Hobby. Es gibt natürlich so Klassiker und es gibt ja auch den HiFi-Markt für Gebrauchtgeräte. Insofern ist HiFi, da haben wir schon mal drüber gesprochen, auch ein sehr nachhaltiges Hobby. Aber es ist ja trotzdem immer so, ja, hast du nichts Neues, kommst du nicht im Heft vor oder auch nicht bei den Mitbewerbern. Also wir gucken natürlich Schrägstrich, wir haben in der Regel immer Neuerscheinungen oder neue Geräte, auch wie wir vorhin drüber gesprochen haben, das waren alles jetzt neue Sachen, aber es geht auch manchmal anders.
Das geht auch manchmal anders. Also uns treibt das um. Das ist tatsächlich ein Problem, mit dem die gesamte Presselandschaft konfrontiert ist, dass wir im Grunde genommen, also man kann es, wenn man es überspitzt sagt, wir bestrafen Hersteller, die ihre Produkte so gut designen, dass die Laufzeiten von mehreren Jahren haben, weil diese Produkte solide sind und sich am Markt auch gegenüber neuerer Konkurrenz noch behaupten können. Sie finden aber nach diesem ersten Stoß an PR, die kommt, oder an Tests natürlich, die kommt, wenn das Produkt erscheint, finden sie in der Presse und auch in der Werbung und so weiter und so fort nicht mehr statt. Das ist immer so eine Ironie. Es gab einen lustigen Aufhänger, wie wir auf dieses Thema gekommen sind. Wir haben das in den letzten Tagen mit den Kollegen auch häufiger diskutiert, dass tatsächlich ein Autor, da sind wir wieder bei dem Autorenheft, sich als Wunschthema eine kleine, verdaubare, kompakte Aktive gewünscht hat, die er zu Hause auf dem Schreibtisch mal ausprobieren kann. Und dann sind wir in Klausur gegangen, gibt es dann wahrscheinlich in der nächsten Ausgabe, haben bei Nubert einen kleinen Aktiven aufgetrieben. Und deren Reaktion war überraschend für uns, weil ich muss zugeben, ich habe beim Bestellen des Testmusters überhaupt nicht darüber nachgedacht. Ich bin einfach davon ausgegangen, weil ich den Lautsprecher kenne ich auch. Und das ist immer so ein Gefühl, man hat den gestern mal auf einer Messe gesehen und tatsächlich ist er schon 3 Jahre im Sortiment. Da war die Reaktion so, ach toll, dass sich jemand für das alte Ding sozusagen interessiert. Was überhaupt nicht, um Gottes Willen, das muss ich relativieren, nee. Das ist nicht despektierlich gemeint oder so. Es ist nur einfach, da fragt
das sagt der Hersteller. Nach. Genau, das sagt der Hersteller.
Sagt ja. der Hersteller. Genau. Und da dachten wir so, das ist eigentlich interessant, tatsächlich da mal häufiger den Teller über den Neuerscheinungenrand hinaus, den Blick über den Neuerscheinungstellerrand hinaus zu wagen und zu sagen, wie hat sich denn Produkt XYZ eigentlich über die Jahre im Handel und generell auch im Umfeld bewährt? Das werden wir mal mit dieser SP200 ist das übrigens ausprobieren.
Und das ist ja was, also es fing ja schon in den 1980er Jahren an, wo die Großserienhersteller im HiFi-Bereich ja, ich sag mal, im Jahresrhythmus spätestens den CD-Spieler XY, der dann vorher CD304 hieß, dann hieß ein Jahr später CD305 oder MK2, davon gibt es ja ganz viele, wenn man mal auch auf dem Gebrauchtmarkt guckt, was es da irgendwie alles gab. Also hochzählende Nummern, manchmal sahen sie sogar identisch aus, manchmal hatten sie ein leichtes Facelift, aber das war nicht unbedingt immer technischer Fortschritt, sondern tatsächlich das, was du gerade sagst, die Frage der Wahrnehmung. Also wenn ich nichts mache oder nichts Neues rausbringe, weil ich es auch gar nicht muss, dann finde ich gar nicht mehr statt. Und das ist natürlich schlecht. Also finde ich in der Wahrnehmung, auch in der Internetzeit, auch was YouTuber, was Social Media angeht, wenn ich da nicht mit was Neuem komme, wird es doch schon schwierig.
Definitiv. Also, das ist mit Sicherheit im reinen HiFi-Segment. Also wir reden jetzt nur über HiFi, zweikanalige Vollverstärker. Ist das der Hauptgrund, warum Marken, ja, wie insbesondere die großen japanischen Massenhersteller, angefangen haben, da jährliche Neuerungen zu bringen. Eine kleine Ausnahme ist das ganze AV-Umfeld. Da ist es tatsächlich so, dass die im Halbjahrestakt mussten die Lizenzen neu ankaufen. All die Dolbys und THX-Logos und so weiter, da kam ja ständig was Neues und da musste die Lizenz für das aktualisierte Logo neu eingekauft werden. Und das musste auf diese Weise einfach an die Kunden durchgereicht werden, weil wir erinnern uns, ich weiß gar nicht, wann das war, das musste 2004, 2005 herum gewesen sein, da hatte Yamaha seine legendäre Pianokraft mal rausgebracht in einer Variante, wo all diese Logos, die früher immer auf der Front prangten, auf einmal oben auf dem Deckel drauf waren. Und dann die Antwort auf die Frage, warum man das umgelabelt hat, war, wir kriegen sie nicht mehr alle unter. Ja. Nur um so ein, das ist eine zweikanalige Anlage gewesen. Da kann man sich ausrechnen, wie das noch mit den ganzen Videozertifikaten, heutzutage Play-Fi und diese ganzen DTS-Geschichten. Also ich meine damit dieses DTS-Netzwerk-Konzept mit, wir haben eine Schnittstelle, über die sich 250 Streamer fernbedienen lassen und so weiter. Mhm. Das muss alles irgendwie auf die Geräte drauf. Und das ist eben so der zweite große Komplex. Aber tatsächlich den Anfang gemacht hat, wir wollen im Gespräch bleiben, wir wollen in den Tests bleiben, also müssen wir jedes Jahr neue Geräte bringen. Da sieht man, wie diese Tücke da auch bei den Herstellern auf einmal Zwänge erzeugt. Ich meine, heute ist das ja mit diesen, insbesondere so die kleinen Bluetooth-Böckschen, wo auch jedes Jahr was Neues kommt, obwohl die alte eigentlich noch, wir reden von Audiosignalen, da muss nicht immer der neueste Bluetooth-Standard drin sein, wenn man mal ganz ehrlich ist. Trotzdem erscheint ja jedes Jahr was Neues, einfach weil man was Neues bringen muss, um, Verzeihung, der heiße Scheiß zu bleiben.
Ja, du, Noise-Canceling-Kopfhörer beispielsweise auch.
Genau,
da,
genau.
Da kommt ja die Wandlertechnik mit rein und so weiter und so fort. Und da gibt es dann eben auch den neuen Chip beispielsweise. Ja, und dann gibt es auch eine neue Generation von Noise-Canceling-Kopfhörern in der jeweiligen Preiskategorie. Trotzdem manchmal ganz schön. Und auch da haben wir eben als Autorenmagazin ein Auge drauf. Wenn es bewährte Produkte dort gibt, dann können die auch durchaus mal bei uns stattfinden. Natürlich haben wir begrenzten Platz. Das heißt, wir können auch nicht alles nur für etablierte Dinge freihalten. Aber wenn mal was da ist und das macht Spaß, so wie jetzt das Beispiel, was du genannt hast, dann kommt es natürlich auch rein. Apropos Spaß. Ich glaube, wir haben es am Anfang nicht erwähnt und es ist ja in den letzten Wochen, glaube ich, wirklich kreuz und quer durch die Szene gegangen, von ersten Gerüchten bis zur Bestätigung. Und warum erzählen die in ihrem Podcast denn nicht davon, um Himmels Willen? Natürlich reden wir über die High-End und ihre räumliche Zukunft. Was feststeht, ist 2025 treffen wir uns alle bei einer großen Maß Bier nochmal in München. Und danach geht's zum, jetzt Klischee, zum Kaffeekränzchen nach Wien. Das heißt, von München nach Wien, der Umzug steht fest. Also 2026 wird die High-End in Wien stattfinden und eben nicht mehr in München. Und jetzt gab es natürlich die Frage, warum? Ne? Und ja. Irgendwelche Gerüchte, weißt du mehr?
Ja, also das, was man bis jetzt aufschnappen konnte, ist erstens, der eigentliche Anlass für den Umzug ist ganz pragmatischer Natur, das MOC wird geschlossen. Also was genau damit geschieht, ob es abgerissen wird und jemand das Areal gekauft hat oder ob das Gebäude umfunktioniert wird, keine Ahnung. Auf jeden Fall steht es für Messen nach dem Kalenderjahr 2025 nicht mehr zur Verfügung.
Okay.
Das ist so der Auslöser gewesen. Gleichzeitig hatte die High-End Society vergangenen Herbst, im Dezember muss es gewesen sein. War das später November, Anfang Dezember? Keine Ahnung. Irgendwann um die Zeit herum haben die Finest Audio Show in Wien gemacht und festgestellt, meine Güte, dieses Kongresszentrum, das gehört zu dieser UN-Insel da.
Ja.
Das funktioniert wirklich gut und das hat eine tolle Atmosphäre und es gibt Ausbaumöglichkeiten ohne Ende. Mhm. Es war also einfach schon angemietet und verfügbar, weil die Finest Audio Show lief so erfolgreich, dass die auch dieses Jahr anberaumt war. Und dann haben die gesagt, schlagen wir gleich den Nagel rein und machen da die Ersatzveranstaltung für die High-End, die wir ab 26 in München nicht mehr veranstalten können.
Mhm.
Wobei das dann eben auch nicht die High-End Wien wird oder so, sondern es wird wohl namentlich bei der Finest Audio Show bleiben.
Ah, okay.
Das ist die aktuelle Informationslage. Ob sich da jetzt noch Änderungen ergeben. Ich meine, bis 2026 wird noch ein bisschen Wasser die Donau runterfließen.
Definitiv,
und ja. die Isar auch. Warten wir mal ab. Aber also, fest steht zum aktuellen Zeitpunkt, wer noch mal HiFi in München bei einer Mars genießen möchte, der sollte sich ein Hotelzimmer für den nächsten Mai besorgen, weil das wird die letzte Gelegenheit sein.
Und es nicht Christi Himmelfahrt, ist etwas früher diesmal.
Ich glaube, den genauen Termin habe ich leider nicht.
Es ist Mitte Mai irgendwie und Christi Himmelfahrt ist Ende Mai, sonst haben wir es ja immer um den Feiertag rum. Ich glaube, diesmal ist der Donnerstag, der erste Messetag, der Fachbesuchertag, an einem normalen Werktag.
Also das ist für HiFi-Menschen ist das immer gewöhnungsbedürftig, aber eine tolle Nachricht, weil so also Christi Himmelfahrt alle 9 Jahre mal ist doch eine tolle Sache.
Ja.
Nein, es gibt tatsächlich in München gibt es so einen komischen X-Jahreszyklus. Das war damals, als die Messe 2004 angefangen hat, war das so um 2007, 2008 mal, dass die verlegt werden musste, weil es zyklische Kollisionen mit anderen großen Messen gibt. Und es gibt wohl irgendwie so eins, zwei Veranstaltungen, die weltweit so bedeutsam sind hier in München, dass praktisch kein Hotelzimmer zu haben ist. Und dann sagen die immer, okay, wir sehen es ein. Da gibt es wohl auch irgendwie die Messeveranstalter informieren da, also Entschuldigung, die Messebetreiber informieren da die Messeveranstalter. Leute, der 11. Juni nächsten Jahres ist keine gute Idee und so.
Mhm.
Da gibt es immer mal so, daher rühren die leichten Verschiebungen.
Ist denn die Finest Audio, also und die Location, ist das so groß wie MOC? Also wie kann man sich das vorstellen?
Ich war selber letztes Jahr nicht da. Wir hatten eine Terminkollision. Wir haben gewürfelt, die Kollegen sind hingefahren. Ich selbst war, ich habe keine Ahnung, wo ich mich das Wochenende rumgetrieben habe. Irgendwo anders halt. Und ich bin total gespannt, das mal zu sehen. Es wird mir immer gesagt, dass es von der Grundfläche her wohl ungefähr ähnlich sein muss, aber völlig anders aufgeteilt, weil diese großen Messehallen fehlen.
Okay. Also viele einzelne Räume.
Genau, ein reines Kongresszentrum. Und mit Räume meine ich, wenn ich das richtig verstanden habe, muss man sich das eher vorstellen als eine größere Anordnung von Räumen, wie man sie oben aus den Messeatrien kennt. Also nicht die Flure und Gänge mit ihren relativ kleinen Zimmern, sondern schon so ein bisschen was luftig, atmosphärisch, schön mit repräsentativen Treppenhäusern und Aufgängen, wo man dann die Messehallen auch wieder so imitieren und nachahmen kann. Also es gibt da Ausstellungsmöglichkeiten noch und nöcher.
Wir werden das auf jeden Fall hier auch im Podcast begleiten. Das heißt, da sind wir dann ja sehr zeitnah zur Messe auch immer mit einer Sonderausgabe da. Sowohl in München Und ich denke auch, in Wien werden wir mit dabei sein und von dort aus dann berichten, unsere Eindrücke schildern. Durchaus subjektiv, aber ich glaube, das ist so dieses Miterleben des ersten Messetages, was wir jetzt schon eingeführt haben die letzten Jahre, macht, glaube ich, auch Spaß beim Zuhören. Also uns selber macht es Spaß beim Machen und ich hoffe, das kommt auch am Ende wieder rüber. Genauso wie diese Stunde uns natürlich wieder Spaß gemacht hat. Wir sind eine gute Stunde jetzt unterwegs. Die Ausgabe 16 inzwischen schon vom Fidelity Podcast. Wir freuen uns natürlich irgendwie über Likes, über das Verlinken oder mal schicken hier, hör mal rein, weil uns das natürlich insgesamt in der Aufmerksamkeit natürlich nochmal nach vorne bringt. Und ja, also auch noch vielleicht den einen oder anderen erreicht, der uns bisher noch nicht kennt, was ich mir gar nicht vorstellen kann. Ich sage herzlichen Dank, Carsten Barmbek, mein Chefredakteur. Ich bin Frank Lechtenberg. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns natürlich in der Folge 17 dann wieder zur nächsten Fidelity-Print-Ausgabe. Bis dahin gesund bleiben, schön in die Vorweihnachtszeit reingehen. Da sind wir dann ja schon unterwegs, um Himmels Willen. Nein, am letzten Wochenende war ich noch ohne Jacke draußen. Ja, schöne Musik hören. Entspannte Stunden und eine tolle Zeit mit dem Hobby. Wir sagen tschüss.
Ja, entspannte Zeit und bis zum nächsten Mal.